Deutschlandfunk. Zwischentöne.
Aus urheberrechtlichen Gründen wurden alle Musiktitel dieser Sendung gekürzt.
Willkommen zu den Zwischentönen, heute mit Klaus Pilger im Studio. Es war wie im Haifischbecken und ich war die Meerjungfrau. Das sagt rückblickend die Filmproduzentin Regina Ziegler über ihre Anfänge in einer Männerdomäne im Jahr 1973. Und später hat sie sich einmal als Geschichtenerzählerin auf dem Marktplatz beschrieben und die Süddeutsche Zeitung nannte sie Gefühlsfabrikantin. Und der Begriff gefiel ihr gar nicht so schlecht. Weil über 500 Filme hat Regina Ziegler in den vergangenen 45 Jahren produziert und unter anderem damit mehrere Grimme-Preise, einen Goldenen Löwen in Venedig und einen Emmy gewonnen. Und zum Produzentinnen-Lebenswerk gehören internationale Produktionen wie Korczak von Andrzej Wajda, Serien wie Weißensee, aber auch Die Landärztin und Mordkommission Istanbul und Biopics und Dokumentationen. Und sie hat eine Ehrenlola für Verdienste um den deutschen Film erhalten und den Karl-Lemmle-Produzentenpreis. Regina Ziegler ist Jahrgang 1944 und ihre Autobiografie heißt wie ihr Lebensmotto: Geht nicht, gibt's nicht. Schön, dass Sie heute bei uns sind, Frau Ziegler. Hallo.
Ja, hallo. Ich bin gerne hier erstmal.
Das ist schön. Frau Ziegler, der Untertitel Ihrer Autobiografie ist Mein filmreiches Leben. Jetzt frage ich die Produzentin, würden Sie die Lebensgeschichte dieser Frau verfilmen wollen?
Naja, ich habe ja kein Drehbuch geschrieben, sondern eine Autobiografie. Und wenn sich jemand für einen Film interessiert, die Filmrechte sind zu haben. Also ich bin verhandlungsbereit.
Würden Sie dafür jetzt als Produzentin, wenn Sie dieses Buch nicht geschrieben hätten, Sie hätten es vorlegen, würden Sie dafür Geldgeber finden?
Ich denke ja, weil das filmreiche Leben, das ja nun fast 45 Jahre dauert, so viel Facetten hatte und auch so viele Höhepunkte und auch Tiefpunkte, existenzielle Situationen, wo ich nicht wusste, wie ich das alles schaffe. Und die erste deutsche Filmproduzentin, ja, ich finde, wenn man mir das angeboten hätte, wenn ich nicht ich wäre, hätte ich ernsthaft darüber nachgedacht, so eine Biografie zu verfilmen.
Wer würde denn dann die Rolle der jungen Regina Ziegler spielen sollen? Und wer spielt die Ältere? Sie haben jetzt alle Schauspielerinnen der Welt.
Ja, aber so weit habe ich noch gar nicht gedacht, weil da sollen sich mal andere Gedanken machen.
Ja, das spinnen Sie ruhig mal rum.
Nö, ach was, da bin ich so, da warte ich dann auf Vorschläge. Verstehen Sie, ich muss mir genug Besetzungsüberlegungen machen, wenn ich die Produktionen anschiebe. Und ich bin jetzt eigentlich in der komfortablen Situation zu sagen, sollte jemand sich überhaupt für die Geschichte, das Leben von Regina Ziegler interessieren, dann würde ich mich entspannt in den Sessel zurücklehnen und sagen, na, dann macht mal.
Aber jetzt suchen Sie wenigstens mal einen Regisseur aus, den Sie gerne hätten.
Na, Regisseure, ja, das kommt so ganz drauf an. Ich meine, auch da bin ich in Schwierigkeiten, weil Regisseure, die Autobiografien verfilmen können, die sind auch nicht einfach. Also zum Beispiel, als ich den Springer-Zweiteiler Der Verleger gemacht habe, habe ich lange nach einem Regisseur gesucht und habe dann Bernd Böhlich gefunden, der das wirklich sehr toll umgesetzt hat. Das waren ja 2x90 Minuten, die auch international angekommen sind. Ich hatte ja eine Retrospektive im MoMA, da wurde der Film auch gezeigt. Und
im MoMA in New York.
In New York, ja, das waren 3 Wochen, wurden 21 Filme von mir gezeigt. Und Springer war natürlich in Amerika auch bekannt. Ja, deswegen, ich finde, wer sich damit beschäftigt, soll sich auch die Mühe machen, diese Dinge für sich erstmal klarzustellen.
Hatten Sie unter den 500 produzierten Filmen auch welche, von denen Sie im Vorfeld gar nicht überzeugt waren und deren Finanzierung Sie dennoch durchbekommen haben?
Ich mache nur Filme, von denen ich überzeugt bin. Also andere fange ich erst gar nicht an. Es gibt natürlich Prozesse, wo man drüber nachdenkt und wo man dann sagt, das wäre doch vielleicht was. Und wenn man dann nach 2, 3 Monaten oder Jahren feststellt, Das ist immer noch ein Thema, dann ja. Aber ich würde nie einen Film anfangen, der mich nicht interessiert.
Also Überzeugung ist die erste Voraussetzung.
Ja, und die Leidenschaft, dann zu sagen, das durchzusetzen. Unter dem Motto, geht nicht, gibt's nicht.
Haifischbecken haben Sie das männerdominierte Filmgeschäft genannt. Und sich die Meerjungfrau, das hört sich ja nett an, aber fressen die Haie nicht die Meerjungfrauen auch gerne?
Das weiß ich nicht. Ich habe mir vorgestellt, da ich ja den Haifischen nichts getan habe, das heißt den Männern, und die erst sehr spät gemerkt haben, da sie mich nicht ernst genommen haben, dass sie da einen kleinen Fehler begangen haben. Auf einmal war ich eine knallharte Produzentin, Konkurrentin. Dann haben sie mich auch sofort akzeptiert. Und wahrscheinlich bin ich dann auch ein kleines Haifischfräulein geworden. Will ich gar nicht, könnte sein. Aber ich dachte so, das Bild Meerjungfrau, da würde ein Hai doch sich erstmal überlegen, na, das wollen wir mal doch erhalten.
Und das war der Trick, dass Sie da ein bisschen getäuscht haben oder die anderen sagten, ach, die ist ja ganz harmlos und das war sie gar nicht.
Das war nicht getäuscht, sondern das war eine ganz klare, Perspektive, das war eine Planung und die hatte nicht mit Täuschung zu tun, sondern mit Überzeugung, dass ich meinen Weg nur gehen kann, wenn ich weiß, wie es für mich lang geht. Es hätte ja auch schief gehen können, aber es hat super funktioniert und jemand wie Ulrich Schamoni, mit dem ich dann ja auch noch eine Firma gegründet habe und dessen Filme produziert habe, hat gesagt, Regina Ziegler ist der Silberstreif am Produzentenhimmel, auf den wir alle jahrelang gewartet haben. Fand ich ein großes Kompliment.
Ich habe gelesen, dass Sie 200 Hüte haben zu Hause.
Ja.
Ich habe Sie jetzt nicht reinkommen sehen. Hatten Sie heute auch einen Hut an?
Nee, ich trage schon seit einiger Zeit keine Hüte mehr, weil die Menschen mich dann immer auf die Hüte angesprochen haben. Und ich musste dann immer Ausführungen machen, wo der Hut her ist und was er gekostet hat und wie das so geht. Und irgendwann habe ich gedacht, ich habe doch auch schöne Haare und dann natürlich meine roten Haare, die ich sehr liebe. Und jetzt sind die Hüte, sind jetzt alle zu Hause eingepackt in so große Hutkisten und irgendwann werde ich sicher mal eine Hutausstellung machen.
Okay. Und rot ist Ihre Farbe, also rot, Sie haben einen sehr schönen roten Mantel angehabt, als Sie reinkamen. Gehört so ein Erkennungsmerkmal, rot, Hüte tragen, gehört das zum Geschäft?
Das mit dem Rot hat ja eine ganz besondere Geschichte, die mich von klein auf verfolgt. Ich bin ja mit meiner Mutter, meiner älteren Schwester erstmal immer auf der Flucht gewesen, aber dann sind wir irgendwann im Weserbergland in Obernkirchen angekommen und meine Schwester brachte mich immer in den Kindergarten, um dann zur Schule zu gehen. Der Kindergarten war so ein langgestreckter Bau und da war so ein kleines Kästchen mit so einer kleinen Glasscheibe davor und hinter dieser Glasscheibe war ein richtiger knallroter Knopf. Und ich bin da immer stehen geblieben und meine Schwester hat gesagt, das ist gar nichts für kleine Mädchen, ab in den Kindergarten. Eines Morgens hatte sie es nämlich eilig, wir waren ein bisschen zu spät und sie sagte, geh doch schon mal rein, ich muss in der Schule pünktlich sein. Und da dachte ich, jetzt ist meine Stunde gekommen. Ich bin natürlich zum Kästchen gelaufen, habe mir ein Steinchen genommen, habe das Glasscheibchen eingeschlagen und richtig mit Wonne auf den roten Knopf gedrückt. Und es kamen lauter rote Autos. Und da habe ich gedacht, ist es toll, mit so einem kleinen Knopf kannst du unheimlich viel bewegen. Und deswegen hat sich die Farbe Rot bei mir so eingeprägt.
Und Sie haben keinen Ärger gekriegt?
Natürlich habe ich Ärger gekriegt, aber den habe ich wieder vergessen.
Der Spaß war größer.
Der Spaß war größer und das muss ich auch mal ehrlich sagen, das war das erste Mal in meinem Leben, dass ich das Gefühl hatte, dass man was in Bewegung setzen kann,
ja, wenn
man es richtig macht.
Sehr schöne Geschichte. Wir werden in dieser Sendung über einige Filme und Serien sprechen, die Sie produziert haben. Aber ich wollte anfangen mit der Gegenwart. Was ist Ihr Herzensprojekt als Produzentin?
Mein Herzensprojekt ist die Verfilmung des Musicals Ich war noch niemals in New York. Das wird als Kinofilm gemacht. Philipp Stölzel wird inszenieren und wunderbare Schauspieler werden dabei sein. Und das ist ein Traumprojekt, das ich seit 8 Jahren verfolge, aufgebaut habe. Udo Jürgens, mit dem ich ja Mann mit dem Fagott produziert habe. Und das ist eine ganz lange eigene Geschichte geworden, weil ich hatte den Roman bei einer üblichen Verspätung irgendwo am Münchner Flughafen eben nicht abgeflogen abends, sondern erst 3 Stunden später, und erwischte dieses Buch, was gerade ausgeliefert worden war, und fing in München noch an zu lesen.
Dickes Buch,
hörte am nächsten Morgen um 7 damit auf und wusste, den Film werde ich machen. Und rief bei Freddy Burger, dem Manager von Udo Jürgens, an und sagte, ich möchte gern diese Lebensgeschichte der Familie Bockelmann, so heißt ja Udo Jürgens mit bürgerlichem Namen, die möchte ich gern verfilmen. Und Herr Burger sagte, ja, das wollen viele. Und da habe ich gesagt, das macht nichts, ich bin morgen in Zürich. Wann haben Sie Zeit? Und dann sagte, ach, dann lade ich Sie zum Mittagessen ein. Und ich bin da aufgelaufen und es kam auch Udo Jürgens. Ich hatte mir ja schon eine Konzeption ausgedacht. Zweiteiler fängt an, wenn der Großvater nach Moskau auswandert und dort Bankier wird. Dann kommt der Erste Weltkrieg. Also es ist auch eine Zeitreise durch das 20. Jahrhundert. Und ich hatte das alles vorgetragen und dann sagte Udo, ja, und warum soll ich ausgerechnet Ihnen die Rechte geben? Und was sagte Regina Icke? Ich sagte, weil ich die Beste bin. Und da hat er gesagt, da kann ich gar nicht widersprechen, Sie kriegen die Rechte. Und dann haben wir angefangen, es waren verschiedene Autorenteams, die im Laufe der Zeit sich beschäftigten. Und tja, eines Morgens um 9 klingelte das Telefon. Udo Jürgens möchte Sie sprechen. Ich dachte, oh Gott, irgendwas Schlimmes ist passiert, weil Udo nie vor 12 anrief. Also wir hatten uns damals auch schon sehr angefreundet und er sagte dann, du, ich habe heute Nacht ganz schlecht geschlafen. Ich glaube, das mit dem Film sollten wir lassen, die Familie und es ist alles schwierig. Mhm. Und ja, ich zahle dir das ganze Geld zurück, was du schon investiert hast und wir bleiben Freunde. Und da habe ich gesagt, Udo, lass mal. Habe eine halbe Stunde geredet mit ihm über das Projekt und habe gesagt, vertrau mir. Und dann hat er gesagt, okay. Also dann ist der Film entstanden. Beim Rohschnitt saßen wir in Hamburg, haben Händchen gehalten.
Hat er geweint?
Er hat feuchte Augen gehabt. Und sein letztes Konzert in der O2-Halle war im November. Und er hatte mich eingeladen. Ich hatte ja viele Konzerte inzwischen miterleben dürfen. Ich saß in der 7. Reihe mit meinem Producer Markus Olb. Und Udo hatte sich aus dem Film Bilder zusammengestellt und die neu vertont. Dann sagte er, meine Damen und Herren, ich zeige Ihnen jetzt mal ein Medley. Das habe ich dem Film Mann mit dem Fagott entnommen. Und der Frau, das ist der wichtigste Film meines Lebens, sagt er. Und der Frau, der ich das zu verdanken habe, die sitzt hier. Und dann die Scheinwerfer waren auf mich gerichtet. Ich wusste erst nicht, was ich machen sollte. Es hatte mich sehr überrascht und ich dachte, gehe ich in Deckung? Habe ich gesagt, nö. Wenn er das schon so macht, dann stehe ich auf und winke und ich hatte einen riesen Beifall. Und das war für mich auch die Bestätigung, dass es sich lohnt. Sie wissen, der Titel ist Geht nicht, gibt's nicht.
Auch bei Udo Jürgens hat es geklappt.
Genau.
Und deswegen ist jetzt genau der richtige Moment von Udo Jürgens Musik zu hören. Sie haben sich Merci Chérie gewünscht aus dem Jahr 1966. Warum diesen Titel?
Ich habe mir das gewünscht, weil ich war dann zu dem Geburtstagskonzert von Udo und da hat er es mit Helene Fischer gesungen und es hat mich so beeindruckt, da war ich berührt und hatte ein kleines feuchte Augen und dachte, das ist einfach ein Lied, das wird mir immer sehr präsent sein.
Wir hören jetzt die Originalfassung von 1966.
Merci, merci, merci für die Stunden, Chérie, Chérie, Chérie. Unsere Liebe war schön, so schön. Merci, Chérie, sei nicht traurig, muss ich auch von dir gehen. Adieu, 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 deine Tränen tun weh, so weh, so weh, unser Traum fliegt dahin,
dahin. Merci.
Kein Meer ist so wild wie die Liebe. Das ist der Gänsehautmoment in diesem Stück von Udo Jürgens. Merci, Cherie. Gewünscht hat sich das Regina Ziegler, unser Gast heute in den Zwischentönen im Deutschlandfunk, die Filmproduzentin. Frau Ziegler, steht in Ihrem Büro eine Couch?
Ach, das ist die berühmte Frage nach der Besetzungscouch.
Ich frage nach Couch. Von Besetzung habe ich gar nicht geredet.
Ja, ja, aber das kommt dann noch. Natürlich steht in meinem Büro eine Couch.
Und die ist durchtränkt vom Angstschweiß von Regisseuren, Drehbuchschreibern und Schauspielern.
Ja, unbedingt. Ja. Also ich meine, die Leute verlassen mein Zimmer, wo ich dann auch immer die Tür zumache, völlig fertig mit den Nerven und brauchen gleich den Notarzt.
Der Volker Schlöndorff, der Regisseur, der hat in einem Interview ihre lange Leine und ihre Fürsorge als Produzentin gelobt und er hat gesagt, sie hat keine Feinde. Na, das ist ja was Tolles in der Branche, stimmt es?
Ich weiß nicht, ich kann Ihnen das nicht sagen, ob ich Feinde habe. Mhm. Jedenfalls habe ich das Gefühl, wenn ich welche habe, dann kenne ich die kaum oder gar nicht. Also eigentlich, nö, ich kenne die gar nicht.
Dann können es keine schlimmen sein. Wie haben Sie das gemacht, dass Sie keine Feinde haben in so einer Branche als doch auch mächtiger Mensch dort?
Ja, ich bin jemand, der sehr transparent sein möchte, der auch keine Intrigen spinnt, dafür stehe ich. Ich bin jemand, der auch Klartext spricht. Und ich treffe dann immer doch auf Partner, die das verstehen und die das auch lieber haben, dass man konkret sagt, was ansteht und nicht diese Rumrederei und am Ende kommt dann genau das Gegenteil raus, was man so sagen wollte. Also ich glaube, ja, das hat der Volker damit gemeint.
Mhm. Und in Ihrem Buch, Ihrer Autobiografie, da fällt auf, dass Sie wirklich niemanden in die Pfanne hauen oder denunzieren. Das ist, also das sagen Sie auch gleich am Anfang in dem Buch, erwartet hier nicht, dass hier schmutzige Wäsche gewaschen wird. Ne? Ich mache das nicht. Und das halten Sie konsequent durch. Der Schlöndorff, mit dem haben Sie ja mal konkurriert, ne? Um die Übernahme der DDR-DEFA und haben verloren.
Ja, da waren wir schon sehr konträr. Weil damals, als Schlöndorff mit seiner französischen Wassergesellschaft die DEFA übernehmen wollte, die Studios hatten wir 12 Produzenten, hatten sich gesammelt und wir wollten das gerne als Produzentenstudio aufbauen. Das wäre auch sicher sehr toll gewesen. Aber es ging dann eben nicht, es war ja auch eine politische Entscheidung, dass wir in die damalige Zeit nicht in die damalige Auffassung der Treuhandanstalt passten. Ich habe irgendwann das dann auch akzeptiert und Volker und ich, wir haben uns darüber auch ausgesprochen.
Hat Sie das gewurmt, dass Sie es nicht gekriegt haben?
Naja, klar, vor allen Dingen, weil es einfach 12 tolle Produzenten waren. Wir zusammen waren ein großer Machtfaktor und auch Wirtschaftsfaktor. Wir hätten ja sehr viel dort produziert und uns dahin auch verlagert. Und wahrscheinlich wäre die Geschichte der DEFA-Studios eine andere geworden als die, die sie jetzt ist. Und ich denke, man soll aber den Dingen nicht nachtrauern. Ich bin jemand, der nach vorne guckt. Und für mich war das ein Abschnitt, da habe ich viel Zeit und auch Geld reingesteckt und die Kollegen auch. Aber geht nicht, gibt's nicht, hat es in dem Fall dann doch nicht geklappt.
Auch mal etwas, was nicht geklappt hat. Frau Ziegler, sind Sie jemals in Ihrem Leben, Sie waren sehr oft in den USA, dem Produzenten Harvey Weinstein persönlich begegnet?
Ja, wir haben es aber guten Tag gesagt und man weiß ja gleich, wenn man jemanden trifft, ob man mit dem was machen möchte, arbeiten, zusammenarbeiten, Projekte entwickeln. Und ich glaube, wir waren uns beide einig, dass wir uns nicht, dass wir nichts zusammen machen werden. Mhm. Ich habe den 2-3 Mal noch im Leben wieder getroffen. Da hat man sich wieder begrüßt, weil man sich ja mal unterhalten hatte. Aber das ist sozusagen, Weinstein ist halt Weinstein. Ne?
Haben Sie die Vorwürfe gegen ihn überrascht? Ich tippe mal nein.
Ich habe mich überhaupt nicht mit ihm beschäftigt. Mhm. Ich kann dazu gar nichts sagen, weil ich bin auch nicht jemand, der in der Tratsch- und Klatschmühle arbeitet, sondern ich arbeite knallhart, intensiv für die Filme, die ich produziere. Und das jeden Tag 12 Stunden. Und da habe ich auch keine Zeit für solche Sachen.
Haben Sie denn die Heftigkeit der Reaktionen, haben Sie die erwartet, inklusive dieser Kampagne MeToo, als es dann folgt? Haben Sie das erwartet?
Ich habe dazu einen Artikel in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung geschrieben. Da habe ich auch meine Haltung beschrieben, dass ich finde, dass man unterscheiden muss zwischen Macht und Gewalt und MeToo. Und ich kann dazu nur sagen, ich habe einen guten Freund, der ist ein Top-Manager eines großen Konzerns. Und der hat mir vor 14 Tagen gesagt, weißt du, inzwischen fahre ich nicht mehr mit einer Frau Fahrstuhl, sondern ich warte auf den nächsten, wo mindestens zwei Leute drin sind. Und das ist die Antwort.
Das ist aber auch eine furchtbare Entwicklung.
Ja, wenn das dann so ist. Ich meine, ich habe dieses Problem nicht. Ich fahre auch mit einem Mann alleine Fahrstuhl, weil ich kann ja ein bisschen, wie nennt man das, mit dem Haifischbecken umgehen.
Ich darf Sie zitieren aus diesem Artikel in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Da schreiben Sie, die Höchststrafe für Machtmenschen, die missbrauchen, in der Erwartung, dass alles im Dunkeln bleibt, ist in meinen Augen ihnen ihre Macht zu nehmen. Man muss sie in den Stand totaler Ohnmacht versetzen.
Ja, das ist die öffentliche Ächtung, weil das können die alle nicht vertragen. So ist es.
Das ist die Methode, die angewandt werden muss, aber nicht nur im Filmgeschäft.
Nein, das habe ich auch immer gesagt. Das ist nicht branchenspezifisch. Das finden Sie im Hotelgewerbe, das finden Sie im Krankenhaus, das finden Sie überall. Und das, was ich für wichtig halte, ist, dass einfach jetzt langsam klar ist, die Frauen können sich wehren, die müssen sich auch nicht alles gefallen lassen. Und wenn man sich jetzt so einfach mal rumhört, ich habe ja viele Unternehmerfreundinnen und Freunde, die haben alle jetzt so das Gefühl, wir machen und öffnen uns für eine Anlaufstelle. Wenn sich da irgendwo was abzeichnet, stehen wir für Gespräche zur Verfügung. Und das ist natürlich bei Ziegler-Film genauso. Wir haben natürlich 44 oder 45, ja, wir sind 45 Frauen und haben so 6, 7 männliche Kollegen. Und wir sind eher so ein Familienbetrieb, weil wir uns, ich habe auch Mitarbeiter, die sind schon fast so lange da wie ich, die haben mit mir angefangen. Und das ist eine ganz andere Situation, wenn einfach alle so zusammenhalten. Und ich glaube, bei uns, ja, ich glaube, da kann ich schon garantieren, kommt es nicht vor. Ich hatte das einmal, da war ein Produktionsleiter, das war mitten im Sommer, hat eine Assistentin, hat er sie von hinten sozusagen begrapscht und halt, wollte ihr den BH aufmachen und er war innerhalb von einer Sekunde draußen, nämlich
fristlos
entlassen. Ich habe das gesehen, so ein bisschen auf Entfernung, bin hingegangen und gesagt, so, bitte nehmen Sie Ihre Sachen und verschwinden Sie hier. Und das hat er auch gemacht.
Mit Dieter Wedel haben Sie wenig gearbeitet oder gar nicht?
Nee, wir haben uns auch überhaupt nicht gekannt. Also wir sind uns vielleicht auch nur 2, 3 Mal im Leben irgendwo begegnet, aber ich, also wüsste gar nicht, könnte gar nichts zu ihm sagen.
In der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung, da haben Sie von 3 Missbrauchsfällen erzählt, von denen Sie wissen. Und einer betraf Sie selbst. Sie haben in England mal etwas erlebt.
Ja, das war sehr...
Als Produzentin.
Ja, das war unglaublich. Ich war bei Channel 4 und der leitende Redakteur, also ich war mit Herrn Köhler, meinem Herstellungsleiter, der jetzt auch noch in der Firma Produzent ist. Und wir hatten den ganzen Tag über ein Projekt verhandelt. Sind dann abends so müde ins Hotel geschlichen und ich war schon sozusagen, wie sagt man, mit den Nachtdessous bekleidet, als das Telefon klingelte und jener Herr von Channel 4 sagte, ich muss unbedingt noch mit Ihnen sprechen. Und ich habe gesagt, ich bin aber gar nicht mehr available, ich bin schon im Zimmer und können wir das nicht dann morgen machen? Er hat gesagt, nein, das muss heute sein. Sagte, I'm coming und schmiss den Höhler auf.
Aufs Zimmer wollte er kommen.
Ja, dann habe ich den Hartmut angerufen und gesagt, Hartmut, in 5 Minuten bist du unten am Kamin. Zieh dir was an, ich zieh mir auch was an. Sagte, warum, sag ich, du, der Typ will, der hat irgendwie, der will was. Also, der stürmte dann rein, sah uns beide am Kamin sitzen, war ein bisschen, glaube ich, verbittert und sagte, oh, I just wanted to say good night, drehte sich um, ging, aber der Auftrag war dann auch geplatzt. Am nächsten Tag wurde mir mitgeteilt, dass man sich für ein anderes Projekt entschieden habe. Oh. Ja, aber ich habe doch nichts verloren, sondern Nein. Ich hatte für mich einfach ein gutes Gefühl.
Und Ihre Würde bewahrt. In Ihrem Artikel haben Sie sich auch deutlich von Catherine Deneuve distanziert und deren Vorwürfen gegen die MeToo-Kampagne.
Die hat sich dann 4 Tage später ja auch schriftlich entschuldigt.
Ja,
ne?
Richtig.
Fand ich bezeichnend.
Ja, aber eigentlich hätte sie vorher nachdenken können.
Ja, gut, ich glaube, das war so eine Geschichte, wo ein paar Frauen gesagt haben, wir müssen jetzt was machen. Und wie das manchmal so ist, es war nicht überlegt genug.
Ja. Robert Redford hat beim Sundance Film Festival gesagt, die Rolle der Männer ist es nun, zuzuhören. Und er hat gesagt, Männer haben zu lange das Geschäft dominiert. Und ich glaube, wenn das so einer sagt, dann hat es auch etwas Wirkung?
Ja, ich glaube, es hat auch vorher schon, es gibt ja jetzt auch schon im amerikanischen Filmbusiness Studio-Chefinnen, Verleih-Chefinnen. Es gibt ja auch zum Beispiel beim RBB eine Intendantin. Vorher gab es eine Intendantin und eine Programmdirektorin. Also es tut sich doch einiges. Wir haben auch viele Regisseurinnen, viele Autorinnen. Die gab es immer schon mehr. Aber ich glaube, dass die Zeiten sich jetzt auch verändert haben. Ich glaube auch, dass zum Beispiel diese Übergriffe in der Form auch gar nicht mehr stattfinden, weil ich kenne so viele junge Regisseure, die ihre Filme machen wollen und die auch wissen, dass sie gar keine Chance haben, wenn sie griffig werden wollen, weil die Zeiten sind eher nicht mehr so.
Ihr Wort in Gottes Ohr.
Ja, man muss ja auch mal gucken, es hat sich auch viel verändert. Und auch jetzt durch die Erfahrungen, die wir alle gemacht haben und die wir ja auch immer noch machen, keiner weiß, was morgen kommt oder übermorgen, da wird man doch auch aufmerksam und beschäftigt sich mit dem Thema.
Frau Ziegler, eine Musik haben wir noch vor den Nachrichten, die jetzt gleich kommen. Und zwar ist das Filmmusik aus einem Film, den Ihr Mann Wolf Grimm gedreht hat. Über den reden wir gleich noch, Kamikaze 1989. Und das ist Musik, die hat Edgar Fröse komponiert.
Ja, von Tangerine Dream.
Ja. Genau. Und da hören wir den Titel Videophonic und sind nach den Nachrichten wieder da.
Genau.
Willkommen zurück zum zweiten Teil der Zwischentöne. Heute mit Klaus Pilger und zu Gast ist Regina Ziegler, die Filmproduzentin. Und die hat sich gewünscht, einen Titel aus den 60er, aus den späten 60er Jahren. All You Need Is Love haben sie sich gewünscht. Hier ist es. Sie hören den Deutschlandfunk, die Sendung Zwischentöne am Sonntagnachmittag. Heute zu Gast die Filmproduzentin Regina Ziegler, und die hat sich die Beatles gewünscht. Frau Ziegler, Sie gehören zur Generation von Alice Schwarzer. Haben Sie sich je als Feministin gefühlt?
Nee, warum auch? Ich habe ja bin meinen eigenen Weg gegangen und Alice ist ihren Weg gegangen. Wir kennen uns auch sehr gut. Wir haben auch Respekt voreinander. Wir treffen uns manchmal. Sie hat mir auch zu dem FAS-Artikel geschrieben, dass sie den sehr gut, sehr brillant geschrieben fand, was mich sehr gefreut hat. Und ich finde, dass Alice ihren Weg doch sehr konsequent gegangen ist.
Also großer Respekt gegenseitig.
Ja.
Mhm. Bleiben wir bei starken Frauen. Kommen wir zu ihren Anfängen, zu ihrer starken Mutter Trude. Die war mit Ihnen als ungeborenes Kind im Bauch in Berlin 1943 verschüttet.
Ja, im siebten Monat war sie mit mir schwanger und meine ältere Schwester Barbara, 5 Jahre älter, war dabei. Und dann war sie 3 Tage und 4 Nächte verschüttet und hat auch geglaubt, sie wird da nie wieder rauskommen, und hat auch später immer, wenn ich lache auch gerne, hat sie mir gesagt, ich habe nicht gedacht, dass du überhaupt noch mal lachen kannst in deinem Leben, nach dem, was du da mitgemacht hast. Denn als sie dann ausgegraben worden war, war das Haus, in dem sie gewohnt hatte, nicht mehr da. Also sie hatte auch kein Zuhause mehr und ist dann nach Alrode in Harz zu ihren Eltern, irgendwie getrennt wahrscheinlich. Und dort war ich dann ein bisschen, und als sich andeutete, dass die Russen in diese Gegend einziehen würden, hat sie dann nochmal uns an der Hand genommen oder auf dem Arm getragen, und wir sind dann ins Weserbergland zu den Eltern meines Vaters, der gerade aus der russischen Gefangenschaft aus Sibirien zurückgekommen war, sind wir dann irgendwie auch getrennt, nehme ich mal an. Jedenfalls hat Mutter Trude für mich immer dieses geht nicht, gibt nicht, hat sie mir vorgelebt, weil sie wollte eigentlich Journalistin werden, konnte aber durch den Krieg nicht studieren, hat dann, als wir in Obernkirchen angekommen waren, ein Fahrrad sich gepumpt, ist zu einem großen Laden gegangen, der so Samen und Blumen verkaufte, und sagte, für jeden Umsatz, den ich Ihnen bringe, will ich irgendwie 10%. Dann ist sie zu den Bauern gefahren und hat denen die Sachen verkauft und hat uns sozusagen damit auch irgendwie eine Minimumexistenz gesichert.
Mhm.
Und dann hat sie aber, auch das hat sie so ausgezeichnet, ihre Träume realisiert. Sie hat angefangen zu fotografieren und konnte die Fotos bei der Schaumburger Zeitung unterbringen und wurde dann 1949 auch als Reporterin dort eingestellt. Sie ist mit ihrem Moped auf der Autobahn gefahren und wurde angehalten, was natürlich verboten ist, mit dem Moped auf der Autobahn zu fahren. Und sie hat dann zu dem Polizisten gesagt, wissen Sie, ich kann doch über 60 fahren. Ich zeige es Ihnen gleich mal. Und gesagt, nee, Sie fahren jetzt mal runter. Aber so hat sie die Dinge angeschoben und unheimlich viel möglich gemacht, was für mich einfach auch ein Vorbild war, ein Reiz zu sagen, ja, ich gebe nicht auf, auch in den schwierigsten Situationen, die ich in meinem Leben gehabt habe, habe ich immer gesagt, geht nicht, gibt's nicht.
Ein Nachkriegskind mit
ja.
den entsprechenden Erfahrungen. Und was Sie eben gerade erzählt haben, ist ja eigentlich wieder eine Filmszene. Ne? Diese Geschichte auf der Autobahn mit dem Moped, ich bin ja immer noch dabei, Ihre Geschichte zu verfilmen.
Ja, Sie können ja dann sich um Produzenten kümmern und sozusagen als Co-Produzent auftreten.
Ich kann höchstens für ein Radiostück sorgen, kann aber auch sehr schön werden, Frau Ziegler.
Ja, warum nicht? genau. Bitte.
Ihre Mutter, die ging dann abends ins Kino und schrieb auch Filmkritiken für die Schaumburger Zeitung, und die kleine Tochter Regina hat sie mitgenommen. Und damals wurden sie vom Film infiziert?
Ja, weil das Oberkirchen hatte damals 7000 Einwohner und 2 Kinos, beachte man.
Mhm.
Und alle 3 Tage auch Filmwechsel, weil dieses Unterhaltungsprogramm, was die Menschen der damaligen Zeit hatten, war ja nicht so groß. Also zum Beispiel meine Mutter war die erste, die einen Fernseher angeschafft hat, weil wir die Krönung von Königin Elisabeth im Fernsehen sehen wollten. Da saßen 30 Leute, nämlich die Nachbarn, um diese kleine Glotze rum. Und deswegen war ich viel im Kino. Sie hat mich immer mitgenommen und die Filmvorführer haben auch nicht so genau auf meine Altersgruppe geguckt.
Was haben Sie denn für schlimme Sachen gesehen damals schon?
Ich habe alles gesehen, was da gespielt wurde. Und zum Beispiel habe ich einen Film gesehen, ich glaube, der war auch irgendwie mindestens ab 16 oder so, da war ich glaube ich 11, Nachts, wenn der Teufel kam mit Mario Adorf.
Mhm. Ich dann natürlich das ist ziemlich toll grauenhaft, fand. Immer noch.
Ja, ja, aber auch ein Film, der mir eben so in Erinnerung geblieben ist. Also ich habe alles gesehen, was da lief und wie man sieht, hat es mir nicht geschadet, sondern es hat eher meine Fantasie beflügelt.
Ich habe schon wieder eine Filmszene für Sie. Ein Mann aus Deutschland, ein Kriegsheimkehrer namens Wilhelm Krömer, reist 1952 mit seiner Wünschelrute unter dem Arm nach Indien, um dort Wasser für Brunnen zu finden. Ist doch auch ein schönes Bild, oder?
Ja, also das Wilhelm Krömer ist mein Vater, der eigentlich Förster werden wollte, durch den Krieg auch nicht konnte. Und da er keinen Beruf hatte, hat er sich als Brunnenbauer ausbilden lassen. Und da hat man festgestellt, dass er tatsächlich die Fähigkeit hatte, mit der Wünschelrute Wasseradern zu finden. Und er wurde von der Preussack nach Indien geschickt, war dort 3 Jahre und hatte dort in einem Zelt gelebt. Und die Eltern haben auch die Diäten und Reisekosten und so weiter gespart, weil sie ein Haus bauen wollten, was dann ja auch möglich war. Aber was dazu führte, als ich in einem gewissen Alter war, wo man drüber nachdenkt, was macht ein Mann in den besten Jahren, 3 Jahre ohne Frau, im Ausland? Und ich habe dann meinen Vater mal gefragt und habe gesagt, sag mal, war da was? Hat er gesagt, sag mal, was denkst du denn? Nein. Aber ich hatte immer das Gefühl, da könnte was gewesen
verdächtigt.
Sein.
Ja?
Und bin mit Wolf in diesen Ort vor Neu-Delhi gefahren, weil ich immer zu Wolf gesagt habe, du, wenn da doch ein Brüderchen oder ein Schwesterchen ist, dann will ich das doch gerne, würde ich irgendwie kennenlernen wollen. Und der Wolf hat gesagt, du bist verrückt, das weiß ich, aber wir machen das. Wir sind dann da hingefahren und haben den ganzen Tag im Café gesessen, von morgens 8 bis abends um 10.
Und das Brüderchen kam nicht?
Nee, das kam nicht, auch das Schwesterchen nicht. Und dann war ich dann doch irgendwie ganz enttäuscht und fand es aber toll, dass Wolf mitgezogen hat und dass wir da hingeflogen sind und dass ich wenigstens mal gedacht habe, vielleicht klappt es ja. Manchmal gibt es ja so zufällige Begegnungen. Ich habe die ja oft in meinem Leben erlebt.
Das war schon wieder eine Filmszene, die Sie da beschrieben haben. Haben Sie denn je erlebt, wie Ihr Vater mit der Wünschelrute losgegangen ist und Wasser gefunden hat?
Ich habe erlebt, wie mein Vater mit der Wünschelrute losgegangen ist, nämlich in unseren neuen Räumen, als das Haus, das haben wir ja mit unserer Händearbeit selber, ich musste ja selber auch Steine packen und sowas alles, und wie er mit der Wünschelrute durch die Räume gegangen ist und wie die sich dann gebogen hat, wo er gesagt hat, hier stellen wir kein Bett hin. Und das ist ja auch noch eine übliche Methode für die Menschen, die daran glauben. Ich bin jemand, der daran glaubt, weil meine Schwester hat auch die Fähigkeit und die hat die Lage und die Position meines Bettes überprüft.
Und die ist okay?
Die ist okay, sonst wird es mir ja nicht so gut gehen.
Bleiben wir noch bei der Familie. Sie haben eine Tochter, Tanja, die ist in die mütterliche Firma als Produzentin später eingetreten, hat jetzt sogar die Mehrheit an der Firma. Wie gut geht dieses geschäftlich-verwandtschaftliche Miteinander?
Naja, erstens ist die Tanja natürlich, die weiß, was sie will. Das finde ich auch gut. Und wir haben von Anfang an gesagt, wir werden nicht zusammenarbeiten. Das heißt, keine gemeinsamen Projekte, weil das wollten wir uns beide nicht zumuten. Und das hat uns einfach zu einer unheimlich tollen Combo zusammengeschweißt, weil sie macht ihre Filme und sie hat jetzt gerade einen Riesenerfolg gelandet mit Mein Blind Date mit dem Leben. Das ist ein Spielfilm, der hat 900.000 Besucher, ist für einen deutschen Film schon viel. Das war eine autobiografische Geschichte, dass ein junger Mann beim Abitur merkt, dass er nicht mehr sehen kann und auf beiden Augen eine Netzhautablösung hat und der will Manager werden. Wie er das wird gezeigt und der Film ist in 42 Länder verkauft. Oh. Und das Tolle ist, in Japan ist er Number One.
Jetzt kommt wieder Musik, Frau Ziegler, die Sie sich gewünscht haben, und zwar von einer Freundin, vielleicht von einer mütterlichen Freundin, ich weiß es nicht, das ist eine Dame, die etwas älter war als Sie, aber Sie waren dicke Freundin, das ist Brigitte Mira.
Also ich finde, bei Freundschaft zählt das Alter nicht, sondern da zählt, wie man miteinander spricht. Und Biggie und ich, wir hatten immer die gleiche Augenhöhe. Und Biggie war für mich eine unglaubliche Frau, die ja auch, sie war Halbjüdin, ist verfolgt worden. Sie hatte 5 Ehemänner, was ich unglaublich fand, als ich das damals erfuhr. Jedenfalls so entstand eine wunderbare Freundschaft, die auch dazu führte, dass wir natürlich auch sehr viel Filme miteinander gemacht haben. Wir hatten aber auch sehr schöne Erlebnisse. Der WDR hatte uns im Domhotel untergebracht in Köln. Und wir kamen da rein und der Portier sagte als erstes: Oh, wie schön, Frau Meisel, dass Sie heute Abend wieder bei uns sind. Darf ich denn ein Autogramm haben? Da zog sie ganz cool ihre Autogrammkarte raus, die natürlich auf Brigitte Mira lautete, und unterschrieb: Herzlich, Ihre Inge Meisel. Ne? Und hat es dem Portier gegeben. Ich weiß gar nicht, wie dem wahrscheinlich später die Röte zu Kopf gestiegen ist, als er merkte, dass er doch daneben lag.
Jetzt kommt Musik von ihr. Sie haben sich gewünscht, ob das alles war. Und das haben wir in einer Live-Fassung von Brigitte Mira, die am Anfang auch ein bisschen spricht.
Ja, meine Damen und Herren, ich erinnere mich, als ich ein ganz kleines Kind war, da brach in unserem Haus ein Feuer aus. Also ich werde nie das Gesicht meines Vaters vergessen, als er mich auf seinen Armen durch das brennende Haus trug. Und da stand ich nun bibbernd in meinem Hemdchen und dachte, die ganze Welt müsste in Flammen aufgehen. Und als alles vorüber war, da dachte ich, oh, ob das alles war bei einem Feuer? Ob das alles war? Ob das alles war? Wenn sonst nichts passiert als das, geht alles weiter, genau wie bisher, das ganze Jahr. Wenn das alles
Brigitte Mira hat gesungen in den Zwischentönen im Deutschlandfunk. Zu Gast die Filmproduzentin Regina Ziegler. Frau Ziegler, Sie kamen in den 60er Jahren nach Berlin zum Jurastudium. Das hat aber nur ein Semester gedauert. War es zu trocken?
Nee, Berlin war zu lebendig für mich. Also meine Eltern konnten ja nicht studieren wegen des Krieges und hatten sich gewünscht, dass ich Akademikerin werden sollte. Ich kam nach Berlin und lernte dort einen jungen Mann kennen, nämlich Hartmut Ziegler. Und der war passionierter Angler und überhaupt, ich stand in Berlin an der Gedächtniskirche. So viele Menschen zusammen hatte ich nie. Ich war so fasziniert von dieser Stadt, dass ich irgendwo auch vergessen hatte, dass ich ja eine Verpflichtung hatte, eigentlich den Eltern gegenüber, denn die hatten sich ja das Gymnasium vom Munde abgespart, das kostete damals ja viel Geld. Mhm. Jedenfalls irgendwann fuhr ich dann nach Hause und habe dann gebeichtet und das hieß natürlich, es war erstmal Entzug. Die Eltern waren stinkesauer und die Eltern haben mir dann noch ein halbes Jahr als Ausbildung zur Wirtschaftsdolmetsch Englisch bezahlt in der Racco-Schule. Und dann musste ich mir natürlich überlegen, was ich danach machen könnte. Hab mir aber, weil ich immer dachte, ich will mir jetzt auch nicht anfangen, die Nase am Schaufensterplatz zu drücken, hab Waschmaschinen verkauft und Hormonpillen und Zeitungen ausgetragen, was blöde war, weil morgens um 5, damals waren die Häuser hier in Berlin, die sind ja um die Zeit noch abgeschlossen. Früher war das alles noch geöffnet und da waren dann auch schon viele Schnapsleichen, die einen dann anmachten oder so. Also das mit der Zeitung habe ich schnell wieder aufgegeben.
Und Sie gingen zum SFB und wurden erstmal Assistentin.
Ja, ich war erstmal, wie nennt man das, so Mädchen für alles. Mhm. Die haben sich ja auch immer gerne so Frühstück holen lassen oder sowas, die Chefs und so.
Sie mussten denen auch die Autos suchen, wenn sie die nicht mehr gefunden haben.
Ja, mein Produktionsleiter hatte eine bestimmte Parkplatzdemenz. Der kam dann morgens oft und schmiss seinen Autoschlüssel und sagte, hol mein Auto. Und dann habe ich gesagt, wo waren Sie denn? Das wusste er auch nicht mehr so genau. Aber langsam kannte ich dann ja auch so seine Plätze. Der hat einfach, wenn er zu viel getrunken hatte, ist er natürlich nicht mehr Auto gefahren, hätte auch gar nicht machen können, hat eben irgendwo gesagt, naja, die Regina wird schon richten, habe ich dann auch gemacht und so habe ich im Sender aber ein bisschen vom Business gelernt, so Learning by Doing, obwohl, das habe ich dann festgestellt, als ich mich selbstständig machte, das ist nochmal was ganz anderes, als im Sender als Produktionsassistentin zu arbeiten.
Das war ja in West-Berlin damals eine politisch brisante Zeit auch. Studentenbewegungen, Demos, Notstandsgesetze. Davon kommt in Ihrer Autobiografie nicht viel vor. Ging das an Ihnen vorbei?
Das ist eher von mir zur Kenntnis genommen worden, aber ich war sozusagen nicht engagiert und involviert. Ich habe keine Steine geschmissen, weil ich ja auch einen anderen Lebensplan hatte, beziehungsweise auch einen anderen Tagesablauf. Ich musste Geld verdienen.
Und die Tochter hatten Sie?
Ja, die kam 6 Jahre, die kam auch, das war auch mitten in der Zeit. Ich hatte ja auch noch eine Tochter, stimmt.
Genau. Dass es dann 1973 zu Ihrer eigenen Firma kam, das hat auch damit zu tun, dass Sie Ihren späteren Mann, den jungen Regisseur Wolf Gremm, kennenlernten. Hätte es ohne ihn die Ziegler Filmproduktion gar nicht gegeben?
Das kann ich Ihnen nicht sagen. Vielleicht ein paar Jahre später oder so. Der hat natürlich schon sehr insistiert. Und das habe ich ja auch gleich gesagt, weil er wollte, dass ich seinen Film, ich dachte, ich wäre tot, produzierte. Und das war eine Motivation und ich habe ja dann auch gleich Gewerbe am Färbeliner Platz angemeldet, eine persönlich haftende Einzelfirma für 60 Mark und die hat ja viele Jahre lang auch als solche existiert, bis dann eben Tanja vor 20 Jahren in die Firma kam und wir dann auf GmbHs umgestellt haben. Wir haben 4 eigenständige, also nicht untereinander verbundene, sondern 4 eigenständige Filmproduktionsfirmen. Eine in Berlin, das ist die größte, dann in Köln, in Baden-Baden und in München.
Diese erste gemeinsame Produktion, Ich dachte, ich wäre tot, das ist ein Film über eine junge Frau, die einen Selbstmordversuch unternimmt, dann aber ins Leben zurückfindet. Da gab es gleich den Bundesfilmpreis für. Hat das der Filmer geholfen?
Naja, das war eine Produktionsprämie von 150.000 Mark, die dazu, also dem Film, Ich dachte, ich wäre tot, hat das nicht geholfen, weil da hatte ich ja auch auf Pump, dem hat das nur geholfen, dass ich ihn dann später verkaufen konnte. Es war auch erstmal schwierig, den unterzubringen, weil wir hatten auch den Kritikerpreis bekommen, aber wie das immer so ist, du brauchst auch bestimmte Verbindungen und ich kannte ja niemanden. Also bin ich mit der Kopie unterm Arm erstmal nach Mannheim mit Wolf gezogen. Wir waren dort beim Filmfestival Mannheim abgelehnt worden und ich dachte, wir versuchen eine Gelegenheit zu finden, wenn die mal eine Pause haben, dann machen wir zwischendurch eine Vorführung und das ist auch gelungen und da war der Film der große Hit und ich habe dann 8 Stunden mit der Hand persönliche Einladung geschrieben. Die Leute sind auch gekommen. Der Film war ausverkauft. Man saß sogar auf dem Fußboden. Riesen Beifall. Und es wurde sogar diskutiert, ob man den Film nachträglich in den Wettbewerb in Mannheim aufnehmen sollte. Wolf Donner, der lange ja auch die Filmfestspiele geleitet hat, war Jurypräsident. Ich habe das aber abgelehnt, weil ich gesagt habe, man muss mit den Realitäten leben. Der Film war abgelehnt und dann ist er eben wahrer abgelehnt. Aber dadurch war dann auf einmal das Interesse des Senders da und das ZDF wollte ihn unbedingt kaufen. Da die aber vorher den Vorschlag abgelehnt haben, habe ich gesagt, ich verkaufe nicht an das ZDF, obwohl ich ja über 100.000 Mark Schulden auf der Hacke hatte. Aber ich habe dann später, das habe ich mich dann doch sozusagen darauf eingelassen, weil ich dachte, man muss dann auch Schulden zurückzahlen. Und mit dem Geld, das wir bekommen hatten, das kriegt man ja immer, um einen neuen Film zu produzieren, waren wir natürlich sehr übermütig und haben einen musikalischen Film gemacht, der hieß Meine Sorgen möchte ich haben. Und der wurde sehr unterschiedlich angenommen. Es gab einen Kritiker, der schrieb, Ihre Sorgen möchte ich nicht haben. Aber zum Beispiel Wolfgang Menge, der ein berühmter Autor war, der damals auch Kritiken schrieb, hat sehr für den Film gesprochen. Und in der Zeit stand, dieser Film ist wie ein Stück verführerische Sahnetorte. Man darf nicht mehr als ein Stück davon essen. Und,
sonst wird einem schlecht.
Ja, wahrscheinlich. Jedenfalls kriegte Angelika Milster, die durch diesen Film bekannt wurde, auch den Lubitsch-Preis. Und wir haben das dann doch geschafft, auch weiterzumachen.
Produzenten in dieser Zeit, in den 70er Jahren, das waren Leute wie Atze Brauner, Julia Trebitsch, Lugi Waldleitner, Horst Wendland. Was haben Sie anders gemacht als diese Herren? Was haben Sie besser gemacht?
Ich weiß gar nicht, ob ich was besser gemacht habe. Die waren ja sehr erfolgreiche Produzenten und sehr reiche Produzenten. Zum Beispiel bei dem nächsten Film, Die Brüder, platzte zwei Wochen vor dem ersten Drehtag die Finanzierung. Weil alle haben gesagt, ein sehr seriöser Mann, ein Herr Butkus, der behauptete, dass er einen Fonds hätte und ich hatte auch Verträge, es war alles unterschrieben. Und dann habe ich mal gesagt, wo ist denn die Kohle? Da sagte mir die Assistentin von Herrn Butkus, Herr Butkus ist gerade heute in eine Nervenheilanstalt eingeliefert worden. Da war mir klar, keine Kohle. Und da bin ich zu Trebitsch gefahren, mit dem hatte ich in einer Talkshow zusammen gesessen. Und der hat gesagt, wenn Sie mal ein Problem haben, dann kommen Sie doch zu mir. Und dann bin ich da hingefahren und dann hat er gesagt, okay, ich leihe Ihnen das Geld, wir haben einen Vertrag gemacht, ich musste auch die Fernsehrechte dafür geben und natürlich auch Zinsen bezahlen. Der hat mir einen Spruch gesagt, den ich sehr toll fand und den ich auch beherzigt habe, hat er gesagt, wissen Sie, werden Sie machen gute Filme, sind Sie junge Frau und werden gute Produzentin sein. Der war Ungar, ne?
Ja.
Aber müssen Sie wissen, müssen Sie immer haben, negativ unterm Bett. Das heißt, also man muss immer versuchen, die Rechte für einen Film zu bekommen. Und ich habe von vielen Filmen, haben wir die Rechte, die uns in diese gute Situation versetzen, dass wir sie zweit-dritt verwerten können. Und gerade jetzt, wo VOD kommt und wo neue Plattformen gefunden werden und wo man ja auch sagt, der gute alte deutsche Film, der muss auch wieder präsent sein, ist das natürlich schön, wenn solche Rechte zur Verfügung sind. Und damals gab es auch noch Wenzel Lüdecke von der Berliner Synchron, der hat mir auch noch Geld geliehen. Also die Brüder fanden statt und Wolf und ich hatten einfach, wir haben alles gemacht, dass es ein toller Film wird. Einer der Hauptdarsteller, der war sehr skeptisch, der hatte auch schon den Vertrag unterschrieben und hatte gehört, dass das Geld knapp ist und hat sich jeden Freitag die Kohle bar auszahlen lassen. Ich habe den immer in ein großes Restaurant bestellt und habe dann immer das Geld vorgezählt, hatte schon das dritte Make-up aufgelegt, weil ich immer nicht wusste, wie ich das schaffe. Aber danach wollte er dann gerne wieder und da habe ich gesagt, nee, danke, einmal ist dann auch mal genug.
Was braucht ein guter Produzent? Das fragen Sie selber in Ihrem Buch und sagen Fleiß, Vertrauen, Flexibilität und den persönlichen Faktor, haben Sie geschrieben. Meinen Sie damit auch mal die Leute zu bekochen? Denn es gibt Kochrezepte in Ihrem Buch.
Ja, der persönliche Faktor ist auch die Ausstrahlung natürlich, die man hat. Es gibt ja Leute, wo man sagt, man auf den ersten Blick merkt man, ob man sich sympathisch ist oder nicht sympathisch ist. Und das meine ich, ist ein und das mit dem Kochen, das ist ja noch eine ganz andere Geschichte. Ich habe ja viel kochen müssen, weil meine Mutter ja den ganzen Tag immer mit dem Moped unterwegs war. Dann habe ich Rezepte von ihr übernommen und die habe ich jetzt auch in diesem Buch, gibt es die angeboten. Zum Beispiel hat meine Mutter Trude die Rouladen eben nicht wie üblich mit Gurke und Zwiebeln und sowas gemacht, sondern die Rouladen, die werden zart beklopft und dann kommt ein bisschen Senf dran und ein bisschen Chiliflocken und dann kommt ein richtiger gut geräucherter Knacker rein. Mhm. Und dann wird das schön gerollt und dann wird das schön angeschmort. Und dieser Rauchgeschmack, der zieht so in das Fleisch. Und mache das dann immer mit einer vorgekochten Bouillon, also nicht aus der Dose oder so, sondern frisch. Und Portwein. Meine Mutter hat das immer mit etwas günstig erstandenem Rotwein gemacht, aber ich erlaube mir dann doch heute den Portwein zu benutzen.
Dann gibt es jetzt genug Anregungen für den nächsten Sonntagsbraten. Jetzt gibt es nochmal Musik. Wir haben nämlich jetzt die Titelmusik des erfolgreichen Films von Wolfgang Fabian nach Erich Kästner.
Die hören dann gibt es dann auch noch eine Geschichte zu Fabian.
Ganz sicher.
Musik.
Das war die Fabian-Melodie aus dem Film Fabian von Wolf Grimm nach dem Buch von Erich Kästner. Und da haben Sie gesagt, da habe ich natürlich noch eine Geschichte zu.
Ja, weil als ich 14 war, hatte ich das Buch bei meinen Eltern entdeckt. Und mit 14 darf man das ja eigentlich noch nicht lesen, weil es ja ein erotisches Buch ist.
Auch.
Und auch, ja. Und ich habe, ja, spielte in 20er Jahren, was ja heute wieder gerade in ist. Und ich habe das dann immer unter der Bettdecke mit einer Taschenlampe gelesen, weil ich das Buch einfach ganz toll fand. Als ich dann Filmproduzentin war, habe ich festgestellt, dass der Film noch gar nie produziert war. Den gab es gar nicht. Und habe das mal recherchiert. Und dann wurde mir die Geschichte mit vermittelt, nämlich, dass Kästner die Hälfte der Rechte seiner Angetrauten, seiner Frau hinterlassen hatte und die andere Hälfte der Rechte seiner Geliebten.
Mm.
Und dass es bisher keiner geschafft hatte, beide Damen davon zu überzeugen, den Film für eine Verfilmung freizugeben. Was hat mein Wolf gemacht? Der Wolf ist hingefahren zu beiden Damen und kam mit der Erfolgsmeldung, wir haben die Rechte zurück und dann haben wir auch gleich losgelegt. Und dann war das ein Film, der ja auch Preise bekam. Er hatte auch eine Golden Globe-Nominierung. Und wir waren da richtig so im großen Glück, hatte über 1 Million Zuschauer. Und dann wurden wir nach New York eingeladen von Herrn Auerbach, der damals Chef von der United Artists International war, ein österreichischer Verleihchef. Und der wollte mit uns über den Verleih des Films bei United Artists Worldwide sprechen. Also wir sind dann in der sogenannten Bretterklasse, der Wolf und ich, nach New York gereist. Und Charles Carlman, der ja auch halb Amerikaner war, hatte uns da schon erwartet.
Das ist auch der Komponist
dieses Liedes. Das ist der Komponist, ja. Des Liedes und überhaupt der gesamten Musik, der hat die ganze Filmmusik gemacht. Und dann hatten wir am nächsten Tag unseren Termin bei Herrn Auerbach. Und wir fuhren dann in das oberste Stockwerk, ich glaube, es war das 38., wo also der Chef residierte, der uns empfing und sagte, ja, und hier, und das ist toll, und den Film habe ich selber gesehen. Und wir glauben an den Film auch im Ausland. Wir haben dann über die Konditionen geredet. Und sind eigentlich dann sehr glücklich abgezogen und waren noch 3-4 Tage, glaube ich, in New York und lasen dann 3 Tage später, dass Herr Auerbach fristlos gekündigt wurde, weil er den Chimino-Film, den Vietnam-Film mit über 10 Millionen...
Die durch die Hölle gehen.
Der ist dann auch durch die Hölle gegangen. Manchmal ist ja Nomen est Omen, oder wie man sagt. Ne? Jedenfalls hatten wir dann auch keinen Weltvertrieb mehr. Und dann ist aber Bischof-Film, der Herr Bischof ist dann eingesprungen und das war dann wieder so die Genugtuung für Wolf und mich. Der Film lief dann in Cannes auf der Filmmesse. Und Herr Bischof hatte, damals flogen immer noch so Hubschrauber mit so langen Bändern.
Werbebanden.
Und da stand, kamen Sie Fabian. Und dann Wolf und ich dann doch an der Korsette gesessen und haben gedacht, naja, irgendwie meinst du Schicksal doch gut mit uns.
Ein bisschen Glück im Unglück.
Ja.
Ich wollte noch über einen anderen Film, den Ihr Mann gedreht hat, sprechen mit Ihnen, über Kamikaze 1989. Der ist 1982 erschienen. Der ist eine Art Science-Fiction-Krimi nach einem Buch von diesen schwedischen Autoren Sjöwall Wallö, die ja auch diesen Kommissar Beck, den berühmten, erfunden haben. Ich habe diesen Film als junger Student damals gesehen im Kino und war beeindruckt von der Modernität des Films und von der Tatsache, dass hier Rainer Werner Fassbinder eine Rolle als Hauptdarsteller hatte und von der Tatsache auch, dass dieser Film eigentlich dann auch irgendwie gefloppt ist.
Ja, also ich hatte den Roman gelesen und fand den sehr toll und habe gesagt, den muss man verfilmen. Und der Wolf hatte es gelesen und wollte es auch machen. Und der sagte, weil Fassbinder und Grimm wollten immer mal was zusammen machen. Und da hat er gesagt, du, ich biete dem Rainer die Rolle als Polizeileutnant an. Und bei einer Premierenfeier von Rainer steckt er ihm das Taschenbuch zu und der Rainer guckte drauf und sagte, nee, den Film mache ich als Regisseur. Da hat der Wolf gesagt, nee, du, den machst du als Leutnant und ich mache die Regie. Und dann haben die sich den Abend unterhalten und sich geeinigt, also das wird was. Und Wolf hat sich dann überlegt, was kann er und wie kann er in welchem Stil diesen Film machen, und war überzeugt davon, weil es ja auch ein Science-Fiction-Film werden sollte, dass Rainer muss diesen Leopardenanzug tragen.
Als Uniform quasi.
Als Uniform. Mhm. Und hängte ihm 50 Kostüme hin, wo Rainer so durchging, einmal hin und einmal zurück, und sagte: Wölfchen, du wolltest doch sicher, dass ich den Leopardenanzug trage, sagte Wolf, genau. Und die beiden haben sich da wirklich sehr, sehr angefreundet in dieser Zusammenarbeit. Und der Film, Rainer mochte den sehr, der hat den bestimmt 20 Mal gesehen. Der kam dann aber erst ins Kino, als Rainer schon verstorben war, und ist in Deutschland, ja, ich würde mal sagen, eher nicht so wahrgenommen. Während es zum Beispiel ein Kritiker, Wolfram Schütte, bei der Frankfurter Rundschau, der hat eine Hymne über den Film geschrieben. Und der Film wurde dann damals gleich schon im Museum of Modern Art gezeigt, weil der Larry Kardisch, der Curator, so begeistert war. Und der hat mir dann im Laufe der Jahre auch eine Kopie abgeschwatzt. Die liegt da jetzt und wird auch oft gezeigt.
Und, also die Cineasten haben den wiederentdeckt, ne?
Ja, nee, wir waren eingeladen vor 4 Jahren, als mein Mann noch lebte, wurde der anlässlich von Fassbinder-Filmen im Lincoln Center in New York gezeigt. Und Wolf hat da trotz seiner schweren Krankheit, es wurde auch sein Dokumentarfilm, den er mit Fassbinder gemacht hat, die Hälfte als Regisseur von Kerel und die andere Hälfte als Schauspieler von hier unser Kamikaze-Film. Da hatte Wolf einen riesen Beifall, und da kamen auch lauter junge Studenten, die irgendwie sagten, das kann nicht sein, dass ihr den Film Anfang der 80er Jahre gemacht habt. Und da haben wir gesagt, ja, aber da hat Fassbinder gelebt, er lebt doch gar nicht mehr. Also, ne, das haben die dann auch kapiert und haben gesagt, das ist unglaublich, das ist ein richtig großer, visionärer Film.
Der war zu früh eigentlich.
Ja, manchmal kommen die Filme zu früh. Und ja, ich durfte dann erleben, dass im vorletzten Jahr ein Angebot aus New York kam von einem Verleih. Man wolle den Film Kamikaze rausbringen. Und der ist dann rausgekommen, war ausverkauft, hat riesen Kritiken bekommen. Masterpiece und so, most world, a weird movie we ever have seen in New York. Und der läuft jetzt auch in Berlin jeden Freitagabend in unserem Kino um 22:30 Uhr. Erst kam null, dann kam nochmal null, keiner. Und dann kam aber jetzt immer, kommen immer mehr Leute. Und ich würde da auch gerne mehrere gute deutsche Filme zeigen, zum Beispiel von Dietl oder so. Aber die Verleiher wollen immer so eine Festgebühr. Und wenn keiner kommt, kannst du dir das als Kinobesitzer nicht leisten.
Die haben eigenes Kino.
Voraus. Wir haben ja das Filmkunst 66. Das gehört Tanja und mir. Mhm. Das haben wir vor ein paar Jahren übernommen. Und das ist auch der Leidenschaft einer Produzentin geschuldet, ein eigenes Kino zu haben, weil das ist das Schönste, was man haben kann. Man kann auch sich selbst eine Mitternachtvorstellung gönnen und einfach mal sagen, ich gehe jetzt ins Kino, und das ist wunderbar.
Und Sie suchen auch die Filme aus, die dort laufen?
Nee, wir haben da einen Kinoleiter, das ist der Herr Jasper, der auch sehr gute Programme wirklich checkt. Man kann mit Kino jetzt nicht Geld verdienen, aber solange es sich so hält, dass am Ende plus minus null ist, werden wir das Kino nie aufgeben. Und das ist jetzt die Situation. Und wie gesagt, Kamikaze wird jetzt auch demnächst bei Arte laufen, habe ich gehört. Filme sind ja wie Vermächtnisse. Und dieses Kamikaze, der Film, ist auch ein Vermächtnis von Wolf. Mhm. Und ich glaube, dass das ganz wichtig ist.
Mit Rainer Fassbinder waren Sie ja auch befreundet. Er hat sogar mal bei Ihnen gewohnt. War das auszuhalten?
Ja, wunderbar. Also am Anfang dachte ich, also wir waren essen, und Rainer sagte, Wölfchen, nächste Woche ziehe ich bei dir an. Ich dachte, oh Gott, das wird ja ganz furchtbar. Und Wolf hat dann im Souterrain, was mal ein früheres Büro von mir war, in einer Woche sanitäre Anlagen mit Druck einbauen lassen und so. Und Rainer zog ein und brachte Wolf eine Riesenkiste Perignon-Zigarren, da rauchten beide noch Zigarren, und mir einen wahnsinnig großen weißen Eisbär mit. Da war klar, dass er gemerkt hat, dass ich nicht so gerade die Begeisterung hatte, jetzt zu sagen, wie schön ist das.
Er würde sie um den Finger wickeln.
Ja, aber wir haben uns dann unheimlich gut verstanden. Mhm. Und das war auch eine wirklich sehr, sehr schöne Zeit. Mit Rainer konntest du dich auch sehr gut unterhalten. Mhm. Ich hätte mit Fassbinder auch Rosa Luxemburg gemacht, mit Jane Fonda. Da gab es schon eine Verabredung. Und ich hatte mit Rainer einen Vertrag. Und das war das letzte Festival, bevor er starb, im Mai. Er starb im Juni dann. Und dann hatte ich tatsächlich in 3 Tagen mit den Namen von der Fassbinder für Rosa Luxemburg 12 Millionen Zusagen, die man ja leider dann nicht mehr umsetzen konnte.
Ja, das wäre ein besonderer Film geworden.
Ja, ganz sicher.
In diesen 70er und 80er Jahren, da haben Sie ja auch mit Theaterregisseuren gearbeitet, deren Stückinszenierungen ins Kino gebracht, Drei Schwestern nach Tschechow von Peter Stein oder auch Inszenierung von Luc Bondy und
oder Sommergäste.
Ins Neuenfeld, Sommergäste, ganz
genau. Sommergäste war ja auch, ja, aber das war zum Beispiel etwas, alle haben mich für verrückt erklärt, dass ich einen Film wie Sommergäste fürs Kino produziere.
Das wollte ich gerade fragen.
Und wir haben dann in den Rieselfeldern das Motiv gefunden, da wurden Datschen gebaut, da haben wir Birken richtig reingedrückt in die Erde und junge Birken gepflanzt und im April haben wir so diese Jauchewagen geliehen, haben heißes Wasser gemacht und haben dann diese Pflänzchen so gegossen, dass sie wirklich angefangen haben zu sprießen. Und dann war Theo Hinz, der später den Filmverlag der Autoren hatte, bei der Konstantin. Und ich bin natürlich gleich zum damals besten Verleih gegangen. Der hat den angeguckt, gesagt, den nehmen wir. Und da habe ich gesagt, wieder mal eine Verleihgarantie. Sind wir uns auch einig geworden. Und der Film hat damals richtig Furore im Kino gemacht.
Da gingen Hunderttausende rein.
680.000.
Ja, das muss man sich vorstellen, eine Tschechow-Verfilmung. Heute ging das ja nicht mehr. Sind die Menschen kulturloser geworden?
Ich glaube, die Zeiten haben sich dahingehend geändert, dass die Menschen zu Hause natürlich ein vielfältiges Fernsehangebot haben, wo sie sich den ganzen Abend durch Programme zappen können. Und dass diese Art Film darf man nicht aufgeben. Die muss man auch zwischendurch machen. Also das heißt ja, das ist ja auch der Begriff Arthouse-Film. Das ist ja auch zum Beispiel ein Film, den ich mit Volker Schlöndorff gemacht habe, basierend oder angeregt auf einer Novelle von Frisch, nämlich Rückkehr nach Montauk. Und das sind die Filme, die ich auch weiterhin machen möchte und machen werde. Und ich werde auch noch lange Filme machen, solange ich klar im Kopf bin. Und es sieht so aus, als ob das noch ein bisschen dauert.
Aber Sie müssen auch gegenrechnen und sowas wie Mordkommission Istanbul machen, damit die Kasse stimmt.
Ja, aber Mordkommission Istanbul war ja auch eine Idee von mir. Mhm. Ich habe die Romane von der Hülya Özkan gelesen. Und die fand ich ganz toll. Und ich finde, wir haben jetzt 20 Mordkommissionen gemacht. Die sind alle sehr gut zu sehen und die werden teilweise ja zum 7., 8., 9. Mal wiederholt und haben jedes Mal eine unglaublich tolle Quote, weil Istanbul ja auch eine aufregende Stadt ist. Und wenn man jetzt nicht mehr so hinfährt, kann man aber in den Filmen sehen, wie aufregend diese Stadt ist.
Wir müssen auch über einen Film sprechen, der Ihnen fast das Genick gebrochen hat. Und dieser Film, sagen Sie trotzdem, ist Ihr Vermächtnis. Das ist der Film Henri Quatre über den religionstoleranten französischen König. Den haben Sie im zarten Alter von 67 finanziert und haben dafür Ihre Altersvorsorge aufs Spiel gesetzt.
Ja, das ist auch eine Geschichte. Ich habe Heinrich Mann gelesen während des Abiturs.
Der das Buch geschrieben hat,
Der den Roman geschrieben hat. Und diese Figur ist mir nie aus dem Kopf gegangen, weil Henri Quatre war für die Glaubensfreiheit und für ein vereintes Europa, was ja bis heute eigentlich nicht so richtig geschafft wurde, wenn wir ehrlich sind. Und der Film hat 20 Millionen gekostet und ich habe da sehr viel eigenes Geld, erstmal Kredite reingesteckt. Und dann war auch eine große Premiere in Essen mit der Bundeskanzlerin und dem Ministerpräsidenten und von NRW. Und irgendwo, der lief hier auch bei den Filmfestspielen, irgendwo habe ich gemerkt, dass die Deutschen sich mit dieser Thematik nicht auseinandersetzen wollen. Also im Kino hat er nicht funktioniert.
Und es war eine internationale Produktion.
Ja, Während er aber im Ausland ist er gut angekommen. Er ist jetzt gerade neulich wieder bei Arte mit Riesenzahlen auch gezeigt worden. Und natürlich ist das Loch, was da entstanden ist, war unter meiner Verantwortung. Natürlich habe ich meine Altersversorgung aufgelöst und habe auch Jahre ohne Geschäftsführergehalt gearbeitet, weil ich auch, wenn ich eine Partnerin habe, der nicht zumuten kann, dass die Firma auf einmal rote Zahlen hat, sondern da muss man auf Augenhöhe auch sagen, wenn man was mal nicht so geht, wie man gedacht hat, muss man seine Konsequenzen ziehen und es ausgleichen. Und das habe ich gemacht und ich bin fest davon überzeugt, dass Henri Quatre nochmal seine Renaissance erleben wird. Und wenn ich das erlebe, würde mich das auch sehr freuen.
Wenn man die Liste Ihrer Produktionen durchschaut, diese 500, dann fällt auf, dass Ihnen die jüngere deutsche Zeitgeschichte sehr am Herzen liegt. Da gibt es Im Schatten der Macht über die letzten Tage der Kanzlerschaft von Willy Brandt, Korczak über einen Arzt, der mit Waisenkindern ins Vernichtungslager geht und natürlich Die Wölfe, Geschichte einer Berliner Jugendbande, die hat den Emmy gewonnen und Weißensee. Diese Filme, ist das Ihr Kampf gegen die Geschichtslosigkeit?
Ja, ich finde einfach, die deutsche Geschichte darf nicht verloren gehen. Und da bin ich sehr, sehr interessiert. Und natürlich möchte ich auch Weißensee, die goldenen 90er Jahre, weitererzählen. Hängt davon ab, ob Sie, die das jetzt hier hören und die, die das sowieso sehen wollen, ob Sie alle gucken. Wir erzählen den Sommer 1990 und da geht es ja auch hoch her, weil das ist das erste Mal, dass wir eine Geschichte erzählen, die in einem Deutschland, was auf einmal eins ist, aber sicher auch zusammenfinden muss. Und es gibt ja Behauptungen, dass sich selbst nach dieser langen Zeit das Deutschland noch nicht so zusammengefunden hat, wie wir es eigentlich bräuchten. Und umso mehr hoffe ich und glaube ich, dass es wichtig ist, dass man unter realistischen Aspekten sich findet und eine Perspektive findet, die heißt, die Bewegung ist wichtig und nicht, dass man stillsteht.
Ihr Mann, Wolf Gremm, ist vor 2,5 Jahren verstorben, im Alter von 73 Jahren. Er hat einen letzten Film gedreht, kurz vor seinem Tod. Der hieß Ich liebe das Leben trotzdem. Und darin hat er seine eigene Krebserkrankung dokumentiert. Hat ihm dieser Film geholfen, den Krankheitsprozess besser zu ertragen?
Ja, außerdem hat er durch den Film bestimmt 1,5 Jahre länger gelebt, weil er diese unglaubliche Überzeugung hatte und sich dadurch auch kräftemäßig immer wieder regenerieren konnte, dass er diesen Film zu Ende bringen will. Und als der Film fertig war, habe ich versucht, ihm ein neues Projekt zu vermitteln, weil wir haben unheimlich tolle Fotos von Kamikaze, wo ich gesagt habe, mach doch ein Bildband. Aber das war es nicht. Der Film war fertig und ich habe gemerkt, das war dann für ihn auch der Abschluss. Und er hat es ja auch noch erlebt, dass der Film von unseren Freunden angesehen wurde und hatte die Möglichkeit, auch über den Film mit den Freunden zu sprechen. Die Ausstrahlung dann selbst hat der RBB ja dann einen Tag, nachdem Wolf eingeschlafen war, gemacht.
Und er selber hat mal gesagt, ich habe als Regisseur so viele Tode inszeniert, das hilft mir.
Ja, das stimmt. Ja. Er hat ja auch eine Seebestattung inszeniert in Insel des Lichts. Und das war für mich die Ansage, so möchte ich es gerne haben. Und wir haben das dann in Mallorca gemacht. Aber die Stelle, wo er eigentlich hin wollte, wurde uns nicht genehmigt, sondern einen Kilometer entfernt. Und als der 4. September anstand, 11 Uhr, gab es einen Hurrikan auf Mallorca und das Schiff konnte kaum auslaufen. Und wir sind dann zu dieser Stelle hingeschuckelt. Und dann sagte der, es war ein deutscher Kapitän und der spanische, die sagten dann, wir können das hier nicht machen. Sind Sie einverstanden, wenn wir die Urne in die Bucht bringen? Genau da, wo er hin wollte. Und ich habe dann gesagt, mein Herz hüpfte natürlich trotz Trauer, aber das dachte ich habe es geschafft. Er hat es eigentlich geschafft. Und ich sagte, ja, wenn es dann gar nicht anders geht. Und meine Tochter kam vorbei und flüsterte mir ins Ohr, guck mal, der Gremm hat immer das gekriegt, was er wollte, jetzt auch noch. Und einer unserer besten Freunde sagte, das war die Inszenierung von Gremm.
Das war die Inszenierung von Gremm. Und Mehr über Regina Zieglers Leben steht in ihrer Autobiografie. Geht nicht, gibt's nicht, erschienen bei Bertelsmann. Aber ein Zitat habe ich noch zum Schluss, das wiederum stammt vom Schauspieler Christian Berkel. Der hat gesagt, Regina Ziegler ist Hase und Igel in einem. Wenn Regina kommt, ist Ziegler schon da. Vielen Dank, Regina Ziegler, dass Sie Hase und Igel heute bei uns in den Zwischentönen waren. Und jetzt hören wir noch die letzte Wunschmusik von Regina Ziegler, nochmal Filmmusik, die italienischen Brüder De Angelis mit La Libertà zum Film Tod oder Freiheit ihres Mannes Wolf Grimm, frei nach Friedrich Schillers Die Räuber. Und das war's für heute. Danke, dass Sie zugehört haben. Ich bin Klaus Pilger. Ihnen noch einen angenehmen Sonntag und eine schöne Woche. Machen Sie was draus.
Ja, finde ich auch.
Aus urheberrechtlichen Gründen wurden alle Musiktitel dieser Sendung gekürzt.